die Jesus sein Leben gekostet hat. Angeklagt wegen unvorstellbar maßloser Gotteslästerung. Es ist Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Weg ist bei den Gelehrten dieser Welt sehr oft gebrauchtes Bild und sehr oft zitiert, ja, also ein paar Beispiele mitgebracht. Der Weg ist das Ziel, Konfuzius. Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg, von Gandhi. Egal wie weit der Weg ist, man muss den ersten Schritt tun, von Mao. Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg, Lao Tzu, oder wie man ihn ausspricht. Weise, gelehrte Menschen, die weisen von sich selbst weg auf den Weg, den du gehen sollst. Und Jesus macht genau das Gegenteil. Jesus sagt, schaut auf mich. Ich bin der Weg. Ich und der Vater sind eins. Ich bin der Weg zu Gott, der einzige Weg. Ich bin Gottes Sohn. C.S. Lewis, ein sehr bekannter Professor und Autor, er war Professor in Oxford, ist schon verstorben, vielleicht hier nicht so bekannt, in England kennt ihn wirklich jeder. Er ist zum Beispiel der Autor der Chroniken von Narnia, vielleicht kennt ihr die. Der war Zeit seines Lebens eigentlich Atheist. Er war sehr gut befreundet mit Tolkien. Tolkien hat Herr der Ringe geschrieben. Und Tolkien war Christ und die haben sich oft zusammengesetzt und darüber diskutiert. Und C.S. Lewis, wie gesagt, Atheist, Tolkien Christ. Und irgendwann, dadurch, dass er sich damit auseinandergesetzt hat, er ist sehr philosophisch, auf der philosophischen Ebene gewesen, ist er auch Christ geworden und hat gesagt, ja, okay, es überzeugt mich, Jesus überzeugt mich und ist Christ geworden, ein Universitätsprofessor aus Oxford. Und C.S. Lewis schreibt zu dieser Aussage Jesus Folgendes. Ich habe es euch mitgebracht als Zitat. Er sagt, wer nur Mensch ist und solche Dinge sagen würde wie Jesus, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder ein Irrer oder er ist der Teufel selbst. Sie müssen sich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn oder verrückt oder noch Schlimmeres. Aber lassen wir uns nicht auf diesen gönnerhaften Unsinn ein. Er sei ein großer Lehrer der Menschheit. Diese Möglichkeit hat er uns verwehrt und zwar mit Absicht. Viele Menschen halten Jesus für einen großen Lehrer, einen, der moralische und ethische Richtlinien vorgegeben hat, der mit seiner Ethik der Nächstenliebe viele, viele hunderte Millionen von Menschen inspiriert hat, ganze Zeiten inspiriert hat und eben viel, viel Gutes getan hat. Aber so von Jesus zu denken, nur so von Jesus zu denken, das verwehrt Jesus uns eigentlich. Stell dir vor, Albert Einstein hätte neben seinen ganzen Entdeckungen und physikalischen Formeln, die er gefunden hat, zusätzlich auch behauptet, dass er ein Außerirdischer wäre, von der Andromeda-Galaxie, 5000 Jahre alt und der deswegen so intelligent ist, weil er eben Außerirdischer ist. Wenn er das schon Zeit seines Lebens behaupten würde, ich glaube, wir hätten heute ein sehr anderes Bild von Albert Einstein. Vielleicht wäre er gar nicht in die Position gekommen, überhaupt uns diese Entdeckungen zu bringen, uns diese physikalischen Formeln aufzuschlüsseln und aufzuzeigen. Auf jeden Fall wäre es so, wenn er davon absolut überzeugt gewesen wäre, er ist nicht zum Spaß gesagt, sondern wäre absolut davon überzeugt gewesen, dass er ein Außerirdischer wäre, hätten wir heute ein sehr anderes Bild von ihm. Und seine Formeln würden gut überprüft werden. Weiß nicht, Olaf, du hättest wahrscheinlich auch ein bisschen vielleicht Probleme, seine Theorien anzunehmen. Und das, was Jesus behauptet, Olaf ist Physiklehrer, deswegen habe ich das. Das, was Jesus behauptet, entspricht vom Verrücktheitsgrad ungefähr dem Außerirdischen der Andromeda-Galaxie. Und deshalb ist dieser Text höchst brisant. Wir müssen uns entscheiden, sagt C.S. Lewis. Entweder war Jesus ein verrückter Spinner oder er ist tatsächlich der, der er behauptet zu sein. Der einzige Weg. Und wenn wir uns für Letzteres entscheiden, ist es dann nicht ein absolut intoleranter Faustschlag in die Gesichter aller anderen Religionen und Weltanschauungen? Ich glaube, es wird heute ein bisschen spannend. Schauen wir uns zunächst mal an, was der Text, also was Jesus hier eigentlich sagt. Ich weiß, es ist ein bisschen längerer Text, den Alisa vorgelesen hat. Ich habe ihn in drei Abschnitte ein bisschen aufgegliedert. Den ersten Abschnitt, Verse 1 bis 3, könnte man so überschreiben mit das Ziel, worum geht es eigentlich. Der zweite Abschnitt ist dann, Jesus ist der einzige Weg zum Ziel. Und der dritte Abschnitt, wie sieht dieser Weg aus? Also erstmal zum ersten, das Ziel. Die Situation ist ja folgende. Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen und es sind die Abschiedsreden, Kapitel 14 dort. Jesus ist also kurz bevor seinem Tod und Jesus weiß, er wusste, dass ihm sein Tod kurz bevorsteht. Sie sind schon in Jerusalem, er ist da eingezogen als König, alle haben ihm zugejubelt, auf dem Esel ist er da eingeritten und die Jünger, die hatten total die krassen Erwartungen. Okay, jetzt Jesus ist in Jerusalem, da, das ist praktisch das Ziel dieser langen Reise gewesen, jetzt reitet er auf dem Esel ein. Sie haben große Erwartungen an ihn, aber Jesus redet die ganze Zeit davon, dass er stirbt und dass es bald passiert und die Jünger sind total verunsichert, Jünger sind erschüttert, es passieren viele Dinge um sie herum, die ganzen Führer des Volkes, die feinden Jesus an, die wollen ihm an die Gurgel, die wollen nicht, dass er da lehrt, dass er da öffentlich auftritt, dass er Wunder tut, die sind voll gegen ihn und irgendwie, also scheint es irgendwie nicht so richtig zu laufen, also was die Jünger sich da so ausgedacht haben und nicht mehr der engste Jüngerkreis steht mehr fest und geschlossen zusammen. Judas, der Verräter, der ist schon entlarvt und unterwegs, Jesus zu verraten. In sich selbst finden die Jünger keinen Halt und deshalb lenkt Jesus mit seinen eindringlichen Worten ihren Blick von sich selbst weg und sagt ihnen, hey, schaut auf das Ziel, nämlich die Gemeinschaft mit Gott. Er sagt zu ihnen, ey, lasst euch durch nichts von eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich da etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das ist das Ziel, bei Jesus zu sein, bei Gott zu sein, die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gott als Vater, wir als seine Kinder, Gott als Hausherr, wir eine richtig schöne Wohnung in seinem Haus. Und diese Aussicht auf das Ziel, die ist so wunderschön, die ist so großartig und Jesus malt sie ihnen vor Augen. Das ist das Ziel, darum geht's, da führt der Weg hin. Und ich freue mich richtig auf meine Wohnung im Himmel. Aber es ist heute nicht der Schwerpunkt von dem Text. Sondern den Schwerpunkt möchte ich heute auf den Weg zu diesem Ziel legen. Und hier erhebt Jesus eben diesen absolut krassen Anspruch, ich bin der Weg. Jesus sagt, den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas da, also einer seiner Jünger, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst, wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin so froh, dass Thomas hier so eine Zwischenfrage stellt, sich so ein bisschen dumm anstellt, weil jetzt erzwingt Jesus praktisch noch mal ein bisschen deutlicher werden zu müssen. Ja, weil sonst hätte Jesus gesagt, ja, ihr wisst ja, ihr kennt ja den Weg, ne? Und die Jünger, ja, kennen wir. Und dann hätten wir jetzt nicht mehr gewusst, was Jesus eigentlich meint. So. Und jetzt muss er noch mal deutlicher werden. Und dann sagt Jesus eben, ich bin der Weg. Antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Die Übersetzung, die wir hier haben, die Neue Genfer, die zerhackstückt es so ein bisschen. Im griechischen Urtext steht es eigentlich mehr zusammen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, so wie es Luther übersetzt. Aber was die Übersetzung hier deutlich machen will, der Schwerpunkt ist tatsächlich der Weg. Davon spricht er ja auch vorher. Ich bin der Weg und das, was danach kommt und die Wahrheit und das Leben, ist mehr sowas wie eine Verdeutlichung. Weil eine Person mit einem Weg zu vergleichen, ist ja schon ein bisschen sehr skurril. Ja, und es wird aber deutlicher, indem Jesus sagt, ja, ich bin der Weg, in dem ich die Wahrheit bin und das Leben bin. Also mit anderen Worten könnte man sagen, dadurch, dass Jesus die zum Leben führende Offenbarung ist und das wahre Leben vermittelt, führt er jeden, der an ihn glaubt, zum Ziel seiner Existenz, nämlich in die Gemeinschaft mit Gott. Und so wird Jesus zum Weg. Das ist schon sehr, sehr spektakulär, dass Jesus sich selbst mit der Wahrheit und mit dem Leben gleichsetzt. Jesus lehrt nicht nur irgendwelche Wahrheiten, sondern er ist die Wahrheit in Person. Und Jesus zeigt nicht nur irgendwie den Weg zum Leben, sondern er ist das Leben. Aber er setzt noch eins drauf. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ist es nicht unerträglich eng und exklusiv? Ist es nicht dieser Faustschlag voll in die Fresse der anderen Religionen und Weltanschauungen? Ist es keine absolute Beleidigung für unsere so geschätzte Toleranz? Kennt ihr das Bild von den 6 blinden Männern und dem Elefanten? Ich habe euch das mal mitgebracht, falls ihr das noch nicht kennt. 6 blinde Männer, die keine Ahnung davon haben, was ein Elefant eigentlich ist, werden an einen Elefanten herangeführt, sagen, hey, das ist ein Elefant, und sie fangen an, den Elefanten zu betasten und sollen ihn beschreiben. Und der Erste sagt eben, ja, der Elefant, ja, also der Elefant ist biegsam, schmal, aber wie so eine Schlange. Ja, und der andere sagt, hä, was? Also er hat den Rüssel zu schnappen gehabt hier. Der andere sagt, was redest du da? Der Elefant, das ist mega groß, das ist eine riesige, dicke Mauer, die kann man nicht umwerfen. Ja, Elefant ist wie eine Mauer, der hat den Bauch zu fassen. Ja, und der andere sagt, habt ihr sie noch alle? Was redet ihr? Elefant, der ist spitz, das ist wie so ein Speer, ganz hart und vorne spitz. Und die fangen an, auf ihren Positionen zu beharren und sagen, ey, was redet ihr da? Und fangen an zu streiten und pochen auf ihr Recht. Das ist das, was ich erkannt habe. Nein, das ist doch so, es ist doch so. Und dieses Bild wird oft verwendet, um die Beziehungen zwischen den verschiedenen Religionen und Weltanschauungen zu verdeutlichen. Und die Meinung ist da eben, dass jede Weltanschauung und Religion einen Teil der Wahrheit erkennt, aber es eben nur ein Teil der Wahrheit ist und es keinen Absolutheitsanspruch geben darf, weil alles nur ein Teil einer noch größeren Wirklichkeit ist. Anders ausgedrückt, alle Religionen und Weltanschauungen haben etwas Wahres, erkennen ein Stückchen Wahrheit. Das Christentum erkennt im Bild gesprochen vielleicht das Ohr des Elefanten, der Islam erkennt das Bein, der Buddhismus im Bauch, der Atheismus oder Agnostizismus, Materialismus, die verschiedenen Sachen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass meine Religionslehrerin, als ich in der 3. Klasse war, mir genau das erzählt hat. Das hat mich damals sehr irgendwie bewegt, weil ich irgendwie schon Christ war. Und sie hat uns gesagt, Christentum glaubt an Gott und lehrt bestimmte Dinge, und der Islam glauben auch an Gott, die Moslems lehren bestimmte Dinge, und sie glauben aber eigentlich an den gleichen Gott. Dahinter steckt genau das Gleiche. Ein paar theologische Sachen, die anders sind, ein paar Dinge, die anders gemacht werden, ein paar Glaubenssätze, die vielleicht verschieden sind, aber schlussendlich läuft es alles auf das Gleiche hinaus. Dahinter steckt der gleiche Gott, diese gleiche, höhere, größere Wirklichkeit. Das ist ein Bild, das heute viele, viele Menschen haben. Alle Wege führen irgendwie nach Rom. Alle Religionen haben etwas Wahres und ja, alle Religionen haben auch etwas Falsches. Alle Religionen sind irgendwie auch gleich falsch. Und ich glaube, da ist was dran. Als Kind habe ich mal gedacht, nee, das ist völliger Quatsch, also nur Christen sind richtig und glauben richtig, aber ich glaube, heute, da ist was dran. Wenn es um Religion geht, wenn es um Weltanschauungen geht, dann such dir die raus, die am besten für dich passt. Denn ich glaube, in jeder Religion gibt es wahre und schöne und richtige Dinge. In jeder Religion und Weltanschauungen gibt es Erkenntnisse, die völlig richtig sind. Gibt es Kunst, die geschaffen wird, die schön ist? Gibt es ethische Richtlinien, die absolut richtig sind? In jeder Religion und Weltanschauungen, vielleicht gibt es auch eine Ausnahme, weiß ich gerade nicht genau, ist es ein hoher Wert, dass eine Mutter sich um ihr Kind kümmert. Das glauben die Christen, das glauben auch die Moslems, glauben auch die Atheisten. Es ist wichtig, dass eine Mutter sich um ihr Kind kümmert. Und die Menschen erkennen da Wahrheit. Es gibt moralische Verhaltensweisen in jeder Religion und Weltanschauung, die sehr, sehr gut sind. Jeder Mensch hat eine Ahnung davon, was gut ist, was richtig ist, was falsch ist, was schön ist, was hässlich ist. Und da sind sehr, sehr viele gute Dinge dabei. Und gleichzeitig ist es eben nur eine Ahnung. Es gibt in jeder Religion und Weltanschauung eben auch Dinge, die falsch sind, die irgendwie nicht zielführend sind, mitunter sehr, sehr große Schwächen sogar. Es gibt so viel Schlechtes und Abscheuliches, das im Namen von Religion passiert ist in dieser Welt. Und Religionen bzw. Weltanschauungen ohne Gott sind da auch nicht besser. In jeder Religion und Weltanschauung gibt es moralische und intellektuelle Missstände, die zum Himmel schreien. Weil auf der Suche nach Wahrheit kommen Menschen an ihre Grenzen. Und zwar sind es Grenzen, die kein Mensch überschreiten kann. Grenzen des eigenen Vorstellungsvermögens, Grenzen des eigenen Körpers, Grenzen der eigenen Erfahrung. Niemand kann Gott beweisen, niemand kann beweisen, dass es ihn gibt, niemand kann beweisen, dass es ihn nicht gibt. Niemand kann etwas Sicheres über unseren Ursprung sagen. Niemand kann sagen, ganz sicher, warum und wozu und weshalb es eigentlich diese Welt gibt, diese Menschen gibt. Wir können nur eine Ahnung davon haben. Aber es bleibt eben nur eine Ahnung. Will ich damit sagen, dass das Christentum ebenfalls nur ein bisschen wahr ist und auch irgendwie gleich falsch ist wie anderen Religionen und Weltanschauungen? Und ich glaube, da muss ich nicht lange überlegen, ja. Als Religion betrachtet ist das Christentum nicht wahrer oder falscher als andere Religionen. Religion und Weltanschauung sind Versuche des Menschen, sich selbst zu erlösen. Von was auch immer ist unterschiedlich und der Weg der Erlösung ist auch unterschiedlich. Aber sie versuchen alle, sich selbst irgendwie zu erlösen durch, keine Ahnung, durch Erkenntnisse, durch moralische Verhaltensweisen, durch Rituale. Und auch das Christentum wird von vielen Menschen so genutzt. Als Religion. Viele Christen wollen sich durch ein moralisch gutes Leben, durch bestimmte Rituale, durch bestimmte Erkenntnisse, durch bestimmte Glaubenssätze, die sie haben, ihr Gewissen beruhigen und sich selbst erlösen. Und so betrachtet ist das Christentum als bloße Religion nicht wahrer oder falscher als andere Religionen. Aber, jetzt kommt der Knackpunkt, auf den ihr wahrscheinlich auch gehofft habt, dass er noch kommt. Jesus ist keine Religion. Jesus ist auch keine Weltanschauung, sondern Jesus ist eine Person, ein Mensch. Die Person Jesus Christus hat den Anspruch, ein absoluter Gamechanger zu sein. Er geht nicht einfach in ein nächstes höheres Level, es kommt mit ihm etwas völlig Neues, noch nie Dagewesenes. Das ganz große Falsche an jeder Religion und Weltanschauung ist, dass die Menschen versuchen, selbst zu schaffen, zu Gott zu kommen, ins Nirvana zu kommen oder wo auch immer hin. Und das ist aber nicht möglich, da etwas Geschaffenes, wenn man mal annimmt, dass es einen Schöpfer gibt, der das Geschaffene hat, dass etwas Geschaffenes eben nicht in der gleichen Liga spielt wie der Schöpfer. Stell dir zum Vergleich mal ein Aquarium vor. Ja? Wir hatten in Potsdam ein Aquarium. So, das ist unser Aquarium in Potsdam. Und ihr seht hier, das sind meine Lieblingsfische, das sind die Neons, die glänzen immer so schön. Und das sind Alisas Lieblingsfische, die Guppies. Die vermehren sich immer ganz viel. Und die haben verschiedene bunte Schwänze. Also hier, Schwanzflossen meine ich. Und Alisa und ich, der Vergleich hing vielleicht ein bisschen, aber Alisa und ich, wir haben dieses Aquarium nicht erschaffen in jeder Kleinigkeit. Wir haben die Fische nicht erschaffen, aber wir haben doch diese Welt erschaffen. Ja, ich habe diese schöne Folie da hinten drauf geklebt, wir haben den Filter reingesetzt, wir haben diesen schönen schwarzen Sand reingemacht, diese Pflanzen haben wir reingesetzt und wir haben diese Welt der Fische erschaffen und wir erhalten diese Welt auch. Ja? Alisa hat jeden Morgen oder Abend da oben die Klappe geöffnet und hat Futter reingestreut. Dann haben wir oft das Wasser gewechselt alle 2 Wochen und den Filter gereinigt. So, wir erhalten diese Welt und wir sind praktisch die Aquariumbetreiber. Und jetzt stellt euch vor, die Fischvölker, die diskutieren munter miteinander. Ja? Die Guppies sagen, ey, dieses Aquarium ist völlig zufällig entstanden. Und die Neons sagen, also das glauben wir, sind schon ein bisschen viele Zufälle. Es muss ja genau die richtige Wassertemperatur sein, dass wir überleben können. Da muss immer wieder das Wasser gewechselt werden, weil wir es nicht von alleine sauber machen können. Es gibt ja diesen Filter und vom Himmel regnet immer wieder Futter. Das sind schon ein bisschen viele Zufälle. Wir glauben eher, es gibt da einen Aquariumbetreiber. So und so diskutieren sie munter miteinander über den Sinn, warum sind sie da? Ja, die Guppies sagen, ey, wir sind dazu da, um Nachkommen zu kriegen. Die kriegen ganz viele Nachkommen. Tausende von Babys hatten wir da schon, die dann immer wieder gefressen werden. Okay. Und die Neons, die kriegen keine Kinder. Ich weiß, vielleicht die falsche Wassertemperatur, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Die haben nie Kinder bekommen, die sind immer nur gestorben und irgendwann hatten wir dann keine mehr. Und die sagen zu den Guppies, na, ich weiß nicht, ob also so Nachkommen zeugen, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht, glaube ich, der Grund. Wir denken, der Lebenssinn ist es, einfach nur schön auszusehen und zu glänzen. Und so diskutieren sie munter miteinander. Und jetzt meine Frage an euch. Haben Sie irgendeine Möglichkeit, auf den Aquariumbetreiber zu stoßen? Ich glaube nicht. Also sie schauen natürlich raus und sehen uns, sehen irgendwie diese Welt, die auch irgendwie außerhalb ist, aber das ist natürlich ja auch ihre Welt. Das ist ja alles schon da und dass wir manchmal die Hand reinstecken, um irgendwie den Filter sauber zu machen, da die Guppies, für die Guppies super easy, das einfach in ihr bestehendes Weltbild zu integrieren. Ja, da ist halt irgendwie diese Hand, die ist halt auch irgendwie zufällig da. So, und jetzt stell dir mal vor, dass ich als Aquariumbetreiber, ich liebe meine Fische und ich würde ihnen eigentlich gern sagen, dass es mich gibt und dass ich sie lieb habe. Wie kann ich mich den Fischen verständlich machen als Aquariumbetreiber? Ich kann die Hand reinstecken, mein Mikro. Ich kann die Hand reinstecken ins Aquarium und ihnen winken. Ich kann mit ihnen sprechen, aber sie würden mich nicht verstehen. Habt ihr eine Idee? Ich hab lange überlegt in der Vorbereitung. Bin nicht drauf gekommen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, mich den Fischen irgendwie verständlich zu machen, dass sie mich auch wirklich erkennen können. Und die Guppies haben immer eine Ausrede wahrscheinlich, warum es nicht ein Aquariumbetreiber ist, sondern irgendwas, was auch immer. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, das kann ich nicht, da hängt natürlich das Bild, die einzige Möglichkeit für mich, diesen Fischen zu begegnen und ihnen zu sagen, dass es mich gibt und warum es sie gibt, ja, und wer das alles erschaffen hat und was der Sinn ihres Lebens ist, wäre tatsächlich, klingt ein bisschen skurril, dass ich selbst ein Fisch werden würde, ins Aquarium hineinspringe, die Fischsprache lerne und mit ihnen rede und sie können mich verstehen. Hat irgendjemand auch eine andere Idee? Wie? Es ist skurril und die meisten wissen schon, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, dass Gott vor dem ähnlichen Problem steht wie der Aquariumbetreiber. Also er hat da diese Welt erschaffen und jetzt diskutieren die Menschenvölker da und wunderbar in die verschiedenen Religionen und Weltanschauungen, was eigentlich Sinn und Zweck dieser Welt ist, wozu sie geschaffen sind, warum, wodurch sie entstanden sind, gibt es einen Schöpfer, gibt es keinen, gibt es den Urknall und was hat das Ganze überhaupt für einen Sinn, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und Gott sieht, wie die da diskutieren, okay, ich sehe es jetzt nicht, wie sie da diskutieren, aber Gott sieht das alles und denkt so, ich will es ihnen eigentlich gerne sagen, was soll er machen? Was soll er machen? Er könnte ihnen ein Buch schreiben, ja, hat er gemacht, die Bibel, aber ist jetzt auch, was macht er? Er wird selbst ein Mensch, kommt als kleines Baby und geht den Weg zu uns. Und das ist der große Unterschied zwischen Jesus und den Religionen und Weltanschauungen, auch der christlichen Religion, sage ich mal, dass die Fische eben nicht die Möglichkeit haben, selbst zu Gott zu kommen, sich auf diesen Weg zu machen. Sie können das Aquarium untersuchen, können da den Filter auseinanderlegen, mal ins Kabel beißen, oh, da ist ja Strom drauf und so, und können irgendwie versuchen, aus dem Aquarium rauszuhüpfen und dann sterben sie einfach nur. Also sie haben keine Möglichkeit und das müssen sie akzeptieren. Und das ist eben das große Falsche an vielen Religionen und Weltanschauungen, dass das eigentlich nicht möglich ist, was die da vorhaben. Und der einzige Weg ist, dass Gott selbst kommt und ein Fisch wird oder ein Mensch wird und in unser Aquarium hier reinkommt. Und das tut er. Gott kommt zu uns in der Gestalt des Menschen Jesus Christus. Der Weg, wie wir zu Gott kommen können, ist, dass Gott sich auf den Weg zu uns gemacht hat. Und das ist genau das, was dann auch im weiteren Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern deutlich wird. Das ist der dritte Punkt, wo Jesus ihnen sagt, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Es ist so cool, dass wir nicht nur so Predigten von Jesus haben, sondern auch so Gespräche, wo die Jünger immer wieder so Zwischenfragen stellen. Und wieder stellt sich da so ein Jünger ein bisschen blöd an und Jesus muss wieder deutlicher werden. Jesus, zeige uns den Vater. Das genügt uns. Wenn wir Gott sehen, sagt Philippus, ja, wenn wir Gott sehen, wenn wir den Aquariumbetreiber sehen, dann glauben wir an ihn und dann sind wir zufrieden. Und hier ist dieses bekannte Problem aus dem Aquarium. Wie kann denn ein Gott, der so groß und so heilig und herrlich und so vollkommen anders ist als die Geschöpfe, die er erschaffen hat, als die Welt, die er erschaffen hat, die ihn nicht fassen kann, wie kann er sich zeigen? Wie kann er das tun? Es gibt da diese coole Geschichte aus dem Alten Testament, wo Mose genau den gleichen Wunsch hat wie Philippus. Er fragt auch Gott, ey Gott, ich würde dich gerne sehen. Und diese Geschichte zeigt auch, wie schwierig das ist. Ja, ich habe euch das auch mal mitgebracht, diese Geschichte. Da sagt Mose zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Kein Mensch kann Gott sehen, ohne dass wir sterben würden in seiner Heiligkeit. Gott ist so vollkommen anders und so viel größer, als dass wir ihn irgendwie mit unseren Augen, mit unseren Sinnen vollumfänglich sehen könnten. Nicht mal Mose, dieser Best Friend von Gott, kann ihn sehen. Und deswegen wird Gott ein Fisch, wird Gott ein Mensch. Gott macht sich klein, er verlässt seine Göttlichkeit und wird ein kleines Baby. Haben wir an Weihnachten erst gefeiert. Jesus ist Gott. Ein Gott zum Anfassen, ein Gott aus Fleisch und Blut, ein Gott, der die gleiche Sprache spricht wie wir, der zu uns sprechen kann, sodass wir ihn verstehen, der mit uns leidet, sodass er uns perfekt verstehen kann. Aber in dem ganzen Kleinwerden Gottes bleibt Gott Gott. Jesus bleibt Gott. Und so heißt es weiter in unserem Bibeltext: Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich finde es irgendwie super überzeugend. In allem, was Jesus sagt, scheint immer wieder seine Göttlichkeit durch. Wenn du die Evangelien weiterliest, tut Jesus Dinge, wo du eigentlich denkst, ja, das kann kein Mensch tun. Entweder ist das alles erfunden und erlogen, Kranke heilen, Dämonen austreiben, Tote auferwecken, auf dem Wasser laufen, Sturm stillen. Entweder ist die Bibel und das, was Jesus tut und sagt, wirklich Quatsch und er ist einfach nur ein verrückter Spinner, der irgendwie seinen Leuten sagt, ey, sag mal, dass ich auf dem Wasser gelaufen bin. Ja, oder er ist es halt wirklich, Gottes Sohn. Und wir müssen uns da entscheiden. Beweisen kann man es nicht. Beweisen kann ich nicht, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war. Aber da nochmal die Frage, wie könnte sich denn dieser große heilige Gott uns Menschen so zeigen, dass es für alle Beweis genug wäre? Mir fällt nichts ein. Zumal Gott will, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir an ihn glauben müssen. Der Glaube an Jesus als den Weg, die Wahrheit und das Leben ist dann auch der Weg zum Vater. Zum Vater kommt man nur durch mich, sagt Jesus. Das klingt im ersten Augenblick vielleicht exklusiv, intolerant, verurteilend für die anderen Religionen und Weltanschauungen. Aber wenn wir verstehen, dass es eigentlich gar keinen Weg gibt, wie wir zu Gott kommen können von uns aus, mit unseren Gedanken, mit unseren moralischen Vorstellungen, mit unseren Ritualen, mit unserer Ethik, wenn da immer eine Grenze ist, wo wir nicht drüber kommen, dann ist es uns doch größte und höchste Freude, dass es überhaupt diesen einen sicheren Weg gibt. Und dieser Weg ist sicher, weil Gott diesen Weg schon selbst zu uns gegangen ist. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lasst uns also voller Vorfreude und Dankbarkeit auf dieses Ziel schauen, mit Gott zu leben, die Gemeinschaft bei Gott. Und in Jesus den Weg, die Wahrheit und das Leben finden. Ich möchte noch mit uns beten. Gott, ich danke dir, dass du uns Menschen so sehr liebst. Dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Dass du uns nicht irgendwie als dein Spielzeug erschaffen hast, spielst ein bisschen damit mit der Welt und hast dann irgendwann keine Lust mehr, findest es langweilig und lässt uns irgendwie so links liegen, sondern dass du dich danach sehnst, mit uns kleinen Menschen Gemeinschaft zu haben. Und dass du alles dafür tust und getan hast, um das möglich zu machen. Dass du diesen Weg zu uns gekommen bist. Dass du so ein krasses Leben hier auf dieser Erde geführt hast, dass du ja, kleines Baby wurdest, aufgewachsen bist, dass du uns den Vater gezeigt hast, Jesus. Du hast uns gezeigt, wie der Vater ist. Und dann hast du dein Leben selbst gegeben, um unsere Schuld zu bezahlen. Danke, dass du alles getan hast, um den Weg für uns frei zu machen. Danke, dass du selbst der Weg bist. Danke, dass du das wahre Leben bist, dass du Wahrheit bist. Und danke, dass du Menschen zu dir rufst und Glauben schenkst, Glauben in dich. Danke, Jesus, dass du den Weg für uns gegangen bist und dass wir bei dir sein dürfen. Amen. Wir werden eine Zeit des Lobpreises haben und parallel dazu wird hinten auch das Segnungsteam stehen. Ich denke, dass wir heute viel Grund haben, vielleicht mal zu jemandem zu gehen, um zusammen zu beten. Vielleicht einfach, weil ihr Fragen habt, weil ihr verwirrt seid, Unverständnis da ist, Trauer habt wegen Elisabeth. Dann herzliche Einladung, nach hinten zu gehen. Dort stehen Leute, die euch einfach mit euch beten, die da sind für Gespräche, die da sind, um euch zu segnen. Und die tun es super gerne. Und vielleicht hast du ja auch irgendwie gedacht, boah, diesen Weg, Jesus als Weg, Jesus als Leben, Jesus als Wahrheit, habe ich noch nie irgendwie so wahrgenommen oder ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich machen soll. Wie kann ich denn Jesus als das wahre Leben erleben? Dann auch herzliche Einladung, zum Segnungsteam zu gehen. Ich werde auch dort stehen, falls ihr noch Fragen habt, falls ich euch irgendwie weiterhelfen kann. Lasst einfach für euch beten, lasst euch segnen, lasst euch mit reinnehmen auf diesen Weg.